Und damit ganz herzlich willkommen zu 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der Alternative für Deutschland. In dieser Woche nicht aus unserem gemütlichen Hauptstadtstudio, sondern von draußen. Wir sind vor dem Schloss Charlottenburg in Berlin zum großen Wahlkampfabschluss. Wenn ich wir sage, dann meine ich uns, nämlich meinen lieben Kollegen, unseren AfD-Hauptstadtreporter Tobias Weber. Hallo.
Hallo, der musste nun leider den schönen Bundestag verlassen und steht jetzt hier auch draußen. Aber es ist zumindest trocken, es regnet mal nicht.
Und am Mikrofon für Sie ist Detlef Friel. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir werden, Sie hören es im Hintergrund, beginnt die Veranstaltung gerade. Wir werden kurz bevor es losgeht versuchen, im Backstage-Bereich, in dem wir uns beide rumtreiben, jetzt noch die Spitzenkandidaten der AfD, Tino Chrupalla und eventuell auch Alice Weidel und viele weitere Redner und prominente AfD-Politiker der heutigen Veranstaltung versuchen, vor unser Podcast-Mikrofon zu bekommen. Jetzt sagen wir beide zusammen aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Herzlich willkommen hier vom Schloss Charlottenburg. Bei mir ist Rüdiger Lukassen, Spitzenkandidat aus Nordrhein-Westfalen. Und er ist einer mit dem schwierigsten Wahlkreis, denn dort hat die Flut gewütet. Er selber ist mehr oder weniger obdachlos gewesen. Herr Lukassen, wie hat es denn geklappt, in diesen schwierigen Momenten nach so einer Flut Wahlkampf zu machen?
Also das hat schon gut geklappt. Ich bin da ja relativ unabhängig. Aber ich habe eben viel mitbekommen als persönlich Betroffener von dem Leid, das viele Menschen dort hatten und auch dem Zorn, das sie hatten, nachdem die ersten 8 bis 10 Tage vergangen waren, weil ihnen einfach die offiziellen Unterstützer fehlten, also die Landesregierung und die Kommunalpolitik.
Sie haben aber, nachdem auch bei uns bei 7 Tage Deutschland Ihre Geschichte erzählt wurde, haben Sie sehr viel Rückhalt bekommen, auch aus der Bundespartei, auch von den Parteifreunden.
Das ist richtig. Bis dahin, dass sogar die Fraktion unbedingt wollte, dass ich einen Redeteil übernahm, als eben wir im Bundestag abstimmten über die Wiederaufbauhilfe Flutkatastrophe.
Das haben Sie mittlerweile auch durchgesetzt. Jetzt geht es in den Endspurt. Die Bundestagswahl steht kurz, 48 Stunden haben wir noch. Ihr Appell?
Ja, Appell durchhalten und vor allen Dingen das Ergebnis so akzeptieren, wie es kommt. Denn für uns kann es nur bedeuten, weitermachen. Denn unsere Stunde ist noch nicht gekommen und wird auch am Sonntag noch nicht gekommen sein. Da brauchen wir noch 4 Jahre.
Ihr Tipp, wie wird es ausgehen?
Nein, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, kann nur hoffen, dass wir auf jeden Fall das Ergebnis von 2017 einstellen. Das wäre wunderschön.
Und wir haben eine rot-rot-grüne Gefahr oder rot-grün-rote Gefahr oder wie man die Gefahr auch mal nennen möchte. Auf jeden Fall sind die Kommunisten auf dem Sprung an die Macht.
Also ich sehe jede Konstellation, die als Regierungskoalition auf uns zukommt, auf Deutschland zukommt, als Gefahr. Die CDU ist so zermürbt, sie ist so nach links abgedriftet, selbst wenn sie noch in einer Koalition bliebe, würde sich immer anderen Übermächtigen, ob SPD oder Grün, irgendwo dann im Kompromiss hingeben müssen. Also alles, was da auf uns zukommt, egal in welcher Konstellation, ist eine Gefahr für Deutschland.
Und das heißt, die konservative Verantwortung im deutschen Parlament wird auch in den nächsten 4 Jahren bei der AfD liegen?
Absolut nur bei der AfD. Und das müssen wir auch mit aller Kraft wahrnehmen. Und ich sage immer, besser auf wenige wichtige Politikfelder konzentrieren, aber da durchstoßen. Nehmen wir mal das Beispiel Migration und ein Einwanderungsgesetz. Wir müssen sie weiter vor uns hertreiben.
Das ist die Aufgabe für die nächsten 4 Jahre. Vielen Dank, Rüdiger Lukassen, Spitzenkandidat der NRW, AfD, hier in der Bundestagswahl. Ihnen noch toi, 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 viel Erfolg. Und damit weiß ich und ich höre, Detlef Friel, Sie haben gerade wieder einen spannenden neuen Gesprächspartner.
Tobias, herzlichen Dank. Bei mir jetzt Mariana Haarder-Kühnel, Spitzenkandidatin der Alternative für Deutschland in dieser Bundestagswahl im schönen Land Hessen. Frau Haarder-Kühnel, herzlich willkommen bei 7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr auf den Wahlkampfabschluss jetzt.
Wir sind hier in Berlin vorm Schloss Charlottenburg. Jetzt ist der Moment, wo man sich so langsam ein bisschen zurücklehnen kann, vielleicht auch mal Luft holen kann. Wie war Ihr Wahlkampf? Ich vermute mal, es waren sehr intensive Wochen, die Sie jetzt in Hessen und im ganzen Land erlebt haben.
Ja, das stimmt. Also ich hatte täglich Veranstaltungen, teilweise bis zu 3, oft Interviews, oft Hintergrundgespräche, viele Aufzeichnungen. Also ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass es langsam seinem Ende zugeht, aber es war insgesamt sehr erfolgreich, war ein schöner Wahlkampf. Ich bin ja ein Wahlkämpfer, ich mache das sehr gerne, lieber natürlich ohne 3 oder 2 oder sonst irgendwelche G-Regeln, aber trotzdem, ja, hat Spaß gemacht.
Gibt es denn in diesem Wahlkampf Momente, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind? Es waren ja viele Veranstaltungen, die Sie in Hessen gemacht haben, aber Sie waren ja auch für die Partei im ganzen Land unterwegs. Ist Ihnen da eventuell eine Veranstaltung im Gedächtnis hängen geblieben, weil die ganz besonders war, weil Sie vielleicht ganz besondere Menschen kennengelernt haben?
Also für mich war wirklich am schönsten die Veranstaltung in Oberursel, der hessische Wahlkampfauftakt mit Tino Chrupalla und Alice Weidel. Wir hatten dort im Saal keine Gehauflagen, das heißt, die Leute saßen wie früher wirklich Seite an Seite und über 350 im Saal und dann am gleichen Tag nochmal über 200 in meinem eigenen Kreisverband. Und da hatte man wirklich wieder dieses Wahlkampfgefühl, wie wir es aus 2017 kennen. Das hat richtig Spaß gemacht und schön viele Presse, gute Presse gehabt. Also da hatte man Gänsehautgefühl, war ganz großartig.
War das auch ein besonderes Gefühl, nochmal in diesem Saal zu sein? Für diejenigen, die es nicht wissen, in der Stadthalle in Oberursel ist einst unsere Alternative für Deutschland gegründet worden. War das ein ganz besonderes Gefühl, da mit vielen Kandidaten auf der Bühne zu stehen und nochmal den Wahlkampf zu begehen?
Ja, natürlich. Also es ist natürlich der Geburtsort unserer AfD. Es war einfach nochmal ganz schön, da auch nochmal an diesen Ort zurückzukommen. Es ist so, dass ich da natürlich öfter bin. In Hessen ist man da schon jedes Mal im Wahlkampf oder auch mal zu Terminen dazwischen. Ich glaube auch, dass es für die anderen Kollegen dann was ganz Besonderes war, da nochmal hingehen zu können und ja, nochmal AfD-Luft vom Anfang zu schnuppern.
Wie ist das Bauchgefühl? Wir sind ja relativ stabil, was die Prognosen angeht aktuell. Da verändert sich gerade bei der Alternative für Deutschland relativ wenig. Was sagt Ihr Bauchgefühl zum Wahlergebnis für den Sonntagabend?
Also ich bin da immer etwas vorsichtig, was diese Prognosen angibt. Wir standen im August, September 2017 bei 7-9%. Und wir sind aktuell bei 12. Und ich glaube, dass viele Leute, wenn sie dann angerufen werden und sagen sollen, was sie wählen wollen, vielleicht am Telefon sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen. Und wenn wir die Prognosen von damals mit dem Wahlergebnis vergleichen, dann sehen wir doch, da ist am Schluss nochmal ordentlich Luft reingekommen. Ja, das heißt, wir haben wirklich noch mal aufgeholt, einige Prozente. Und ich bin mal optimistisch, sag mal, ich hoffe auf ja, ein deutlich besseres Wahlergebnis als 2017. 15 plus wäre toll. Und wenn wir das erreichen, dann gehen wir richtig feiern am Sonntagabend.
7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast vom großen Wahlkampfabschluss der AfD heute in Berlin. Und ich gebe weiter zu Tobias Weber.
Ja, Detlef Rier, da ist er, der Spitzenkandidat Tino Chrupalla. Er ist natürlich in Berlin angekommen, kommt aus seinem Wahlkreis. Wie läuft's im Wahlkreis?
Ja, wir hatten auch eine schöne Abschlussveranstaltung in Görlitz. Hunderte von Menschen da. Also wir sind sehr zuversichtlich und jetzt noch Berlin. Und dann freuen wir uns natürlich auf den Sonntag, dass das auch alles bald mal vorbei ist und wir das Ergebnis auch einfahren können.
Aber so ein bisschen froh sind Sie denn schon, wenn Sie dann am Montag oder Dienstag mal wieder zu Hause abends einfach Abend essen können, oder?
Nee, das wird Montag, Dienstag noch nicht passieren. Die nächste Woche wird auch noch im Bundestag Fraktionsgründung etc. noch sehr interessant. Aber ich denke, dann Ende Oktober haben wir mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Also das wird die nächsten Tage noch weitergehen. Aber wir haben jetzt mittlerweile ein Ziel, alle im Blick. Und das ist eigentlich wichtig, dass wir uns dann mal wieder um unsere Familien kümmern können. Na klar.
Aber Sie haben jetzt natürlich auch Deutschland wirklich intensiv kennengelernt, denn Sie sind einmal quer durch Deutschland.
Ja, zweimal vielleicht sogar. Also mittlerweile denke ich doch schon ein paar Mal mehr als bloß einmal durch Deutschland. Aber es war trotzdem interessant. Unterschiedliche regionale Themen habe ich gesehen und auch aufgenommen. Insgesamt, was ich merke, ist, dass die Medienwahrnehmung, was die Themen im Wahlkampf angeht, ganz unterschiedliche sind, als was die Bürger bewegt. Also hier geht es nicht bloß um Klimanotstand. Hier geht es um sichere Renten, hier geht es um Sicherheit. Hier geht es natürlich auch um Arbeitsplätze. Also das sind alles wichtige Themen der Bürger, die ganz unterschiedlich wahrgenommen werden, als das, was die Medien uns zum Teil spielen.
Das ist ja das, was wir in den letzten Monaten ja schon festgestellt haben bei uns, wenn wir in unserem Podcast immer uns unterhalten haben im Bundestag, dass wir beide immer ganz andere Themen unterhalten haben, als dann nachher irgendwie auf der politischen Ebene großartig diskutiert wurde. Und das ist ja mittlerweile auch in den Triels, wie es ja heutzutage so schon heißt, in den Triels wurden ja Dinge besprochen, die hatte mit den Menschen, was sie draußen kennengelernt oder erlebt haben, gar nichts zu tun.
Genau, also es waren nicht die Probleme der Arbeiter und derjenigen, die in diesem Land sozusagen auch für die wir Politik machen wollen, für die, die wertschöpfend sind, die arbeiten gehen, das waren nicht die Probleme die dort in den Triels besprochen wurden. Das ging alles nur fadenscheinig von oben herab, aber auch teilweise nur um Klima.
Interessiert die Menschen nicht wirklich, sondern die Menschen interessiert Arbeitsplatz, Geldentwertung etc.
Inflation, genau, das sind ja die nächsten Themen, die jetzt kommen werden. Benzinpreise, Strompreise, also die Themen liegen ja fast auf der Straße und die Bürger machen sich natürlich Gedanken, von was sie eigentlich nächstes Jahr noch leben wollen. Wenn die Preissteigerungen in allen Bereichen durch Steuererhöhung, aber auch durch Inflation weitergehen, wird das noch ein sehr interessantes nächstes Jahr.
Morgen am Samstag, wo geht es da nochmal hin, wieder zurück nach Görlitz, nochmal richtig auf die Pauke hauen?
Ich habe morgen noch 3 Termine, ich bin nochmal in Dresden zur Meisterfeier, dann habe ich noch 2 Termine in Brandenburg, in Cottbus und in Fürstenwalde, also wir haben noch viel zu tun und dann ist eigentlich mal Schluss. Am Sonntag wird dann gewählt.
Und dann am Montag geht das Geschäft weiter. Wie, Ihr Tipp geben Sie bestimmt nicht ab, oder?
Nein, ich gucke jetzt nicht in die Glaskugel. Wir warten den Sonntag ab. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren werden. Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht, störungsfrei, skandalfrei. Also ich denke, wir werden ein gutes Ergebnis einfahren.
Halbwegs störungsfrei. Vielen, vielen Dank, Dino Kopalla. Heute die letzte Rede. Toi, toi, toi. Dann für Sonntag viel Glück. Wir hören uns dann im nächsten Podcast 7 Tage Deutschland. Hören wir uns dann wieder an alter Stelle wieder in Ihrem Bundestagsbüro. Hoffe ich doch.
So machen wir das. Alles klar. Also dann tschüssi. Ne? Danke.
Wir sind direkt beim großen Wahlkampfabschluss der AfD heute in Berlin vor dem Schloss Charlottenburg. Und bei mir ist jetzt Peter Böhringer, Spitzenkandidat der AfD in Bayern. Herzlich willkommen, Herr Böhringer.
Ja, hallo Ihnen und allen Zuhörern.
Für Sie geht's gleich auf die Bühne hier beim großen Wahlkampfabschluss. Was werden die Themen sein, die Sie eventuell als Essenz dieses Wahlkampfes, dieses sehr engagierten Wahlkampfes der AfD in Bayern und in ganz Deutschland nachher auf die Bühne tragen werden?
Und als 6. oder 7. Redner schaut man mal, was noch übrig ist, was die anderen übrig gelassen haben. Aber ich bin ziemlich sicher, dass noch Lügen der Regierung übrig sind, Lügen der Altparteien, teilweise sogar Lebenslügen, die ich aufgreifen werde. Und ja, das ist eigentlich der Plan, zu zeigen, warum wir eigentlich Deutschland aber normal plakatieren und warum das eben doch der richtige Slogan zur richtigen Zeit ist.
Ist der auf jeden Fall, in meiner Einschätzung auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viele Bürger das genauso sehen wie wir. Deutschland aber normal haben wir plakatiert. Unter dem Motto Deutschland aber normal waren wir die ganzen vergangenen Wochen in ganz Deutschland unterwegs. Welches Stückchen Normalität wird Peter Böhringer im nächsten Deutschen Bundestag sofort versuchen umzusetzen, wenn sich dann die neue Fraktion konstituiert hat?
Es ist ja schon unglaublich viel in den Brunnen gefallen. Also Dinge, die zurückgeholt werden müssen. Da bin ich fast wie Merkel. Wir müssen Dinge rückgängig machen. Das ist die CO2-Religion. Das Problem ist, dass wir hier natürlich einen Uphill-Struggle machen, einen Kampf nach oben, weil ja wirklich das Thema praktisch aller anderen Parteien sein wird. Und wir müssen auch diese Lebenslüge aufdecken. Wir müssen zeigen, wie teuer sie ist, wie gesellschaftsverändernd sie ist. Das wird ja sogar zugegeben. Wir müssen den Leuten sagen, Leute, ihr wollt das nicht. Und wir sind diejenigen, die Speerspitze für euch, die dagegen kämpfen. Es muss natürlich auch der unfassbare Schlamassel, der auf dem Finanzbereich angerichtet wurde, beendet werden, rückgängig gemacht werden. Aber kurzfristig das Erste muss wirklich sein, weiterhin knallharte Opposition gegen die Einschränkung unserer Grundrechte in der Corona-Frage. Es ist in dieser Form in keiner Weise vermittelbar, in keiner Weise gerechtfertigt. Im Gegenteil, es ist vollständig verantwortbar, die Maßnahmen alle aufzuheben.
Jetzt gehen wir heute Abend am Freitag online mit diesem Podcast. Es sind noch 2 Tage bis zur Bundestagswahl. Was sagen Sie den vielen, vielen Menschen, die da draußen noch nicht wissen, was sie wählen sollen? Warum sollten die am Sonntag erstens zur Wahl gehen und zweitens den Schreiber nehmen und alle Stimmen der Alternative für Deutschland geben?
Ich glaube wirklich, dass der Kampf um die Grundrechte, den ich vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten hätte in dieser Form, wirklich alle Menschen angeht. Auch die Geimpften, die in 4, 5 Monaten schon wieder Ungeimpfte sein werden. Und so wird es immer wieder weitergehen. Es ist nicht rechtfertigbar. Es ist wirklich ein Eingriff in unsere Körper. Artikel 2 Grundgesetz ist hier tangiert. Das ist unglaublich. Die Freiheit der Berufswahl, die Freiheit, die Reisefreizügigkeit und so weiter. Das ist das Oberste. Aber ja, wir müssen auch ganz viel verhindern, was in Zukunft sonst richtig teuer werden wird. Und ich glaube, das muss sogar Leuten klar werden, die noch zweifeln, die vielleicht sogar heute noch gegen uns sind. Bitte, bitte wählen Sie uns. Ich beschwöre Sie geradezu, wählen Sie das Richtige am Sonntag.
Der Appell von Peter Böhringer, Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland im Bundestagswahlkampf in Bayern. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. 7 Tage Deutschland kommt heute direkt aus Berlin zu Ihnen, direkt vom Wahlkampfabschluss der Alternative für Deutschland vor dem Schloss Charlottenburg. Und ich gebe weiter an meinen Kollegen Tobias Weber.
Bei mir ist jetzt Joachim Wundrack, General AD der Bundeswehr, seit 2018 bei der AfD. Raus aus der Bundeswehr, rein in die AfD. Das war eine spontane Entscheidung damals?
Nein, war keine spontane Entscheidung. Ich habe mich seit 2013 mit der Gründung der AfD immer mit der AfD befasst. Ich habe sie auch 2013 schon gewählt und 2013 2017 natürlich erst recht. Bin aber natürlich aus nachvollziehbaren Gründen erst später eingetreten.
Also erst den Dienst und dann die Partei sozusagen?
Es hat ein bisschen überlappt. Ich bin dreiviertel Jahr vorher eingetreten, bevor ich verabschiedet wurde. Aber das war dann eben halt der Situation geschuldet. Und ich denke, das war in Ordnung so.
Und dann gleich in Niedersachsen Spitzenkandidat. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Karrieresprung.
Naja gut, okay. Da müssen Sie natürlich die Niedersachsen fragen, die niedersächsischen Mitglieder. Ich freue mich natürlich darüber, dass ich gewählt worden bin. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Und das ist ein großer Vertrauensbeweis und ich hoffe, dass ich diesem Vertrauensbeweis auch genüge.
Das werden wir am Sonntag erfahren. Das war Ihr erster Wahlkampf. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Knochenjob? Ist das anstrengender als Bundeswehr, als General?
Ja, okay, das kann man schlecht miteinander vergleichen. Was hier eben sehr auf die Knochen geht, sind die langen Reisezeiten, wenn man im gesamten Bundesgebiet Wahlkampf betreibt. Das sind Stunden über Stunden auf der Autobahn. Und da ich Einzelkämpfer bin, geht das natürlich wirklich irgendwann auf die Knochen, wenn man jeden Abend oder jede Nacht erst um 1, 2 Uhr nach Hause kommt und dann am nächsten Mittag schon wieder los muss. Das ist schon anstrengend, das will ich auch nicht anders darstellen.
Aber eventuell ab kommenden Montag sind Sie ja dann im Bundestag und haben dann ein relativ festes Zuhause, aber haben zwei Zuhause dann.
Ja gut, okay, da werden wir sehen. Das bin ich allerdings gewohnt von meiner Dienstzeit, dass man zwischen Bonn und Berlin zum Beispiel gependelt ist oder eben halt auch europaweit. Das ist nichts Neues für mich.
Jetzt kurz vor der Bundestagswahl, 48 Stunden haben wir noch. Ihr dringendster Wunsch an die Bevölkerung, an die Wähler?
Ja, zwei Wünsche. Erstens, gehen Sie zur Wahl. Zweitens, machen Sie die Kreuze an der richtigen Stelle. Zweimal AfD und dann wird Deutschland wieder normal.
Was ist für Sie Deutschland aber normal? Was ist so für Ihr dringlichster Wunsch diesbezüglich?
Ja, einfach, dass wir ein soziales, gesellschaftliches Leben wieder führen können, wo wir uns treffen können, wo wir feiern können, wo wir ausgehen können, ohne diese ganzen Restriktionen durch die missglückte Corona-Politik. Die spaltet unsere Gesellschaft und das ist für mich nicht akzeptabel. Ich möchte zurück zum Normalen.
General AD Joachim Wundrak, viel, viel Glück in Niedersachsen. Am Sonntag ist die Bundestagswahl. Toi, toi, toi.
Ja, danke schön. Und Gruß an alle Mitglieder.
Der große Wahlkampfabschluss der Alternative für Deutschland heute in Berlin vor dem Schloss Charlottenburg. Und bei mir ist jetzt Christine Brinker, Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl hier in Berlin. Frau Brinker, Sie sind auch die Gastgeberin heute hier in Berlin beim großen Wahlkampfabschluss. Wie fühlt man sich nach einem so doch wirklich intensiven Wahlkampf? Fällt da schon so ein bisschen Anspannung ab oder ist das vor dem Sonntagabend da noch gar nicht dran zu denken?
Es ist in der Tat so, dass schon die Anspannung ein Stück weit abfällt. Das kann ich sagen, weil die Termine waren jetzt doch sehr, sehr üppig, sehr opulent. Ich war jeden Tag unterwegs und das strengt schon an. Und irgendwann, jetzt ist Licht am Ende des Tunnels. Wir haben ganz, ganz viele Wähler hoffentlich von uns überzeugt. Und ich freue mich, dass wir heute hier auch mit so einer großen Mannschaft sind und dass sich so viele Kandidaten von uns nochmal persönlich präsentieren. Das ist großartig.
Was werden die Themen sein? Mit welchen Themen gehen Sie als Berliner Spitzenkandidatin gleich hier auf die Bühne?
Oh, ich werde so einen Querschnitt machen. Berlin hat ja viele Probleme, entsprechend auch viele Themen. Und ich werde vor allen Dingen erläutern, ja, was eine rot-rot-grüne Regierung, die wir ja in Berlin bisher hatten in der letzten Legislatur, was das wirklich bedeutet und was es auch bedeuten kann für den Bund, nämlich eine Katastrophe. Und darauf werde ich eingehen.
Das ist ganz wichtig, dass man den Menschen das immer wieder sagt. Wir haben ja mit dem Slogan Deutschland aber normal den Wahlkampf jetzt bestritten, die vergangenen Wochen. Wir haben das auch sehr viel plakatiert. Wie viel Normalität würde die AfD nach Berlin bringen, eine noch stärkere Fraktion im Abgeordnetenhaus?
Oh, eine ganze Menge Normalität. Wir haben ja eine sehr erfolgreiche Arbeit geleistet in den letzten 5 Jahren als richtig starke einzige Opposition. Und wir werden auch dafür sorgen, dass das in den nächsten 5 Jahren genauso weitergeht.
Geben Sie uns 2, 3 Themen. Sind die entscheidenden Themen? Was waren die entscheidenden Themen in der vergangenen Legislatur? Was werden sie in der nächsten sein? Es geht vermutlich um das, was jetzt auch gerade im Wahlkampf noch thematisiert worden ist. Der Wohnungsbau wird unter Garantie eine Rolle spielen. Darüber hinaus, Christine Brinker?
Ja, Wohnungsbau ist in der Tat das Thema schlechthin. Uns ist ja gelungen, die Senatorin für Wohnungsbau, die auch die Architektin sozusagen des Mietendeckels, des verfassungswidrigen Mietendeckels war, ja, zum Rücktritt zu zwingen, weil sie sie einfach falsch abgerechnet hat. Also Wohnen ist in der Tat ein Thema, Verkehr ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und viele Leute bewegt natürlich auch das Thema Flüchtlingskrise, das wieder so hochzukommen scheint, aber keiner weiß, was genau ist. Es wird unterm Deckel gehalten. Also da gibt es richtig viel zu tun für uns.
Meinen Sie, dass Sie sagen eben unterm Deckel gehalten, das, was jetzt aktuell an Flüchtlingskrise droht. Was meinen Sie, was da eventuell auf die Bürger noch alles nach der Wahl, wenn der Deckel dann aufgeht, zukommen könnte?
Naja, wir erleben jetzt schon, dass gesagt wird, dass zu wenig Unterkünfte für Flüchtlinge da sind, dass noch mehr gebaut werden muss, dringend und schnell. Da frage ich mich, warum. Es wird ja offen erstmal gar nicht so gesagt, dass wir tatsächlich wieder ganz viele Flüchtlinge kommen sollen. Es scheint aber tatsächlich doch so zu sein, sonst würde Politik Rot-Rot-Grün nicht so einen Druck gerade im Moment aufbauen. Gerade in den Bezirken, gerade in Wohngebieten, wo Anwohner nicht einverstanden sind, dass dort Unterkünfte gebaut werden. Also da scheint was zu kommen und da werden wir ganz genau hinschauen.
Christian Brinker, zum Abschluss ganz, ganz kurzes Statement noch. Was raten Sie denjenigen, und ich höre, es sind noch sehr, sehr viele, die auch in Berlin unentschieden sind, wo sie ihr Kreuz am Sonntag machen. In einem Satz, warum sollen die Alternative für Deutschland wählen und das dringend?
Wir sind einfach die Besten. Wir versuchen, Berlin wirklich wieder auf die Beine zu stellen und geradeaus zu gehen. Und genau das machen wir auch.
Christine Brinker, Spitzenkandidatin zur Abgeordnetenhauswahl der Alternative für Deutschland. Herzlichen Dank, Frau Brinker, und viel, viel Glück.
Alles klar. Dankeschön. Bis bald.
Jörg Meuthen, der Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland, jetzt bei mir. Herr Meuthen, gleich geht's für Sie auf die Bühne. Was werden die großen Themen sein, die Sie jetzt zum Wahlkampfabschluss nochmal Revue passieren lassen?
Ja, wir sind ja mit 9 Sprechern hier. Da muss man sich das ein bisschen aufteilen. Ich bin der einzige Sprecher, der aus dem Europaparlament kommt. Und entsprechend werde ich über Europapolitik sprechen. Das Thema habe ich mir bewusst rausgesucht, damit wir uns in den Themen nicht ständig doppeln.
Europapolitik, Sie waren ja gerade sehr aktiv im Europäischen Parlament, haben wieder eine vielbeachtete Rede gehalten. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, was waren die Themen, worum ging es und wie viel Europa wird heute in Ihrer Rede drin sein hier in Berlin?
Also hier werden jetzt 90% Europa drin sein, weil wir es uns, wie gesagt, so aufgeteilt haben. In der Geschichte letzte Woche, als Frau von der Leyen mal wieder eine Stunde am Stück gesprochen hat, ging es sehr pathetisch, sehr blümerant um all die Wohltaten, die die Europäische Union vorgeblich ausschütten möchte über ihre Bürger. Im Kern geht es da um, ich habe das so genannt, Ausgabeorgien und gigantische Umverteilungsprogramme, übrigens stets zulasten Deutschlands, was Frau von der Leyen überhaupt nicht kümmert. Es geht darum, dass sie einfach völlig maßlos mit Geld um sich werfen. Der Steuerzahler, wie unserer Kinder und Enkel in Form von Schuldenaufnahmen, die in europäischen Verträgen nicht mehr vorgesehen sind. Es ist eine Gigantomanie, die wir da erleben. Und Frau von der Leyen gefällt sich in der Rolle sehr. Und da bedarf es einer starken Stimme dagegen, die gebe ich.
Wir sind ja jetzt viele Wochen im Wahlkampf unterwegs gewesen, Sie auch in ganz Deutschland, unter dem Motto Deutschland aber normal. Welches ist das wichtigste Stück Normalität, das die Bürger zurückerlangen, wenn sie am Sonntag alle ihre Stimmen der Alternative für Deutschland geben?
Ja, so wird es ja nicht kommen. Wir werden die 51% ja knapp verfehlen. Ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Bild. Unsere Gesellschaft rückt immer weiter in Richtung Sozialismus. Wir sind eine Partei der Freiheit. Wir sind eine Partei der Rechtsstaatlichkeit. Wenn wir hier mal in Verantwortung kommen, werden wir Rechtsstaat ohne Wenn und Aber durchsetzen. Und wir werden auf Freiheitlichkeit pochen. Das heißt, dieser Linksrutsch unserer Gesellschaft, der ist mit uns nicht machbar. Wir sind die Partei eigentlich als Einzige, die dagegen steht. Denn Union und FDP tun das auch schon lange nicht mehr.
Wenn Sie Freiheitsrechte sagen, denken Sie wahrscheinlich in Richtung Corona. Die Maßnahmen werden immer weiter verschärft. Es findet tatsächlich eine Spaltung unserer Gesellschaft statt. Die ist selbst von den regierenden Parteien nicht mehr wegzureden. Wie kann die Alternative für Deutschland sich noch dagegen stemmen?
Ja, wir müssen im Rahmen unserer Möglichkeiten agieren und müssen einer freiheitlichen Stimme eben überhaupt Gehör verleiten. Sind wir ehrlich, wir können das im Moment nicht steuern. Wir sind nicht in Regierungsverantwortung. Worauf wir sehr, sehr stark pochen, ist eben dann wirklich auch die Freiheit von einem Impfzwang. Das ist eines jeden Menschen freie Entscheidung, ob er sich impfen lässt oder ob er das nicht tut. Und wir wehren uns kategorisch gegen diesen Impfzwang durch die Hintertür, der von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Ich erlebe das sehr, sehr stark, weil ich in Baden-Württemberg lebe, da regieren die Grünen. Und das noch Impffreiheit zu nennen, das kann man nun wirklich nicht. Das ist ein unglaublicher Druck, der da ausgeübt wird. Übrigens inzwischen auch auf unsere Kinder, dagegen wehren wir uns.
Noch 2 Tage bis zur Wahl, Jörg Meuthen, in einem Satz. Wie stimmen Sie jemand um, der Ihnen gegenübersteht, der noch nicht weiß, ob er wählen geht und wenn er wählen geht, ob er uns wählt? Was ist das wichtigste Argument, das der Bundessprecher der AfD für diesen Menschen hat?
Das wichtigste Argument ist, dass wir eine wirkliche echte Opposition in der Demokratie brauchen. Die haben wir derzeit mit uns im Bundestag. Diese Opposition muss stark und vernehmlich sein. Was ich den Menschen übrigens immer sage, ist, macht mal Wahl-O-Mat, ihr werdet euch wundern. Weil ich nämlich kettenweise Leute erlebt habe, die nicht AfD-affin sind, die den Wahl-O-Mat mal gemacht haben, um ihre eigenen Präferenzen zu prüfen und dann völlig überrascht sagen, ich traue mich fast nicht zu sagen, aber die AfD ist auf Platz 1. Und deswegen sage ich, macht das mal ruhig, dann werdet ihr euch wundern, wer eigentlich wirklich eure Interessen vertritt.
2 Tage ist noch Zeit, macht mal Wahl-O-Mat, sagt der Bundessprecher der AfD, sagt Jörg Meuthen bei uns in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast. Schönen Dank, Herr Meuthen.
Ich danke Ihnen.
Weiter mit Tobias jetzt.
Vielen Dank, Detlef Frier. Bei mir ist Alice Weidel, Spitzenkandidatin, jetzt in Berlin angekommen. Sind Sie ein bisschen froh, dass der Wahlkampf vorbei ist oder hätten Sie gerne weitergemacht?
Nein, also ich bin immer sehr gerne bei den Leuten. Mir macht das richtig Spaß, mir gibt das Kraft und was ich genossen habe, ist jetzt eben auch die Partei zu vertreten und eben auch viele Veranstaltungen zu haben und wieder die Menschen zu sehen. Das war ja letztes Jahr Corona-bedingt ganz anders.
Das Spannende für Sie war ja wahrscheinlich auch, dass die Themen, die in den Triels gesetzt wurden, die offiziell gesetzt wurden, hat ja mit dem, was auf der Straße sich abspielt, überhaupt nichts zu tun.
Ja, das ist völlig richtig. Also die Kernthemen waren ja unberührt. Die große Enteignung der Menschen, die illegale Zuwanderung, die Belastung der Sozialkassen als auch der Kriminalitätsstatistik durch die illegale Zuwanderung. Und das sind einfach so Themen gewesen, wie auch Verarmung, also Altersarmut, das sind einfach so Dinge, die nicht besprochen wurden. Ja.
Und es geht weiter mit den Corona-Maßnahmen, die jetzt noch massiver werden. Man will jetzt mit 2G die Menschen aussperren, die nicht geimpft sind.
Richtig, das ist verfassungswidrig und dagegen klagen wir und dagegen machen wir im Bundestag auch Politik. Darum ist es umso wichtiger, dass man uns stark wählt, weil alle anderen Parteien das mitmachen.
Deutschland aber normal. Was besteht für Sie da ganz weit vorne?
Naja gut, also erstmal hat für mich die oberste Priorität, da lagen ja auch die Schwerpunkte meiner Reden drauf, die Wiederherstellung der Grundrechte für die Menschen hier in diesem Land. Das Grundgesetz ist außer Kraft gesetzt und wir haben ein Bundesverfassungsgericht, was es eigentlich die Sache nicht bearbeitet.
Vielen Dank, Alice Weidel, für die Worte. Sie müssen weiter, das ist klar, der Wahlkampf geht auch noch morgen weiter am Samstag. Und das war es dann auch schon hier von der großen Abschlussveranstaltung der AfD, von der großen Bundestagswahlkampfverabschiedung. Detlef Frier, wie hat es Ihnen gefallen?
Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen hat mir gefallen, dass viele, viele Menschen hier waren, dass wir vor dem Schloss Charlottenburg in Berlin ein so deutliches Zeichen für die Alternative für Deutschland und für unser Wahlkampfmotto Deutschland aber normal setzen konnten. Damit herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wir haben noch ein bisschen Podcast vor uns und geben damit erstmal zurück in unser Hauptstadtstudio. Und damit sind wir zurück vom großen AfD-Wahlkampfabschluss am Berliner Schloss Charlottenburg zurück bei uns im AfD-Hauptstadtstudio. Hier ist 7 Tage Deutschland, der letzte AfD-Podcast vor der Entscheidung. Deutschland wählt. Ein letztes Mal vor der Wahl am Sonntag nun unsere Wahlserie. Wir sind in dem Bundesland, das die größten Chancen hat, ein besonders gutes Ergebnis zu liefern. Wir sind im Freistaat Sachsen. Die Umfragen sehen die AfD am Wahlabend als stärkste Kraft und die Chancen dafür sind tatsächlich sehr, sehr gut. Tolle Leute auf der Landesliste, engagierte AfD-Politiker mit und ohne Bundestagserfahrung. Schon eine Legislatur dabei im Bundestag ist Carsten Hilse. Bei der Bundestagswahl 2017 hat er den Wahlkreis Bautzen I als Direktkandidat für die AfD erobert. Und genau das wird ihm vermutlich dieses Mal wieder gelingen. Mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer Stimme am Wahlsonntag. Mit Carsten Hilse reden wir gleich. Und Sachsen hat einen doppelten Spitzenkandidaten. Tino Chrupalla, AfD-Bundessprecher, ist Spitzenkandidat in Sachsen und in ganz Deutschland. Mit ihm unterhält sich nun unser AfD-Reporter Tobias Weber als erstes.
Herr Chrupalla, Bundestagsspitzenkandidat der AfD und Direktkandidat im sächsischen Görlitz. Bereits vor 4 Jahren haben Sie das Direktmandat in der Grenzstadt erfolgreich geholt. Ihr damaliger Gegner von der CDU in Görlitz, der hieß Michael Kretschmer. Und der ist, nachdem er Ihnen unterlegen war, mit dem Ministerpräsidentenposten von Sachsen dann belohnt worden. Ist das normal in Sachsen?
Ja, so ist das in der CDU. Wenn man verliert, wird man nach oben befördert. Ich habe immer gesagt, wenn er sollte jetzt mal in Sachsen verlieren, wird er wahrscheinlich Bundeskanzler. Ja, nichtsdestotrotz war schon ein fulminanter Sieg, hat uns gefreut und wir wollen das natürlich 21 wiederholen.
Wir sprechen damals von Michael Kretschmer. Heute, der Gegenkandidat von Ihnen heute, wie schwer ist der zu nehmen?
Ich unterschätze keinen politischen Gegner, das ist ganz klar. Wir machen ganz intensiven Wahlkampf, auch diesmal in Görlitz. Und wir hoffen, dass wir das Mandat verteidigen, also dass ich das Mandat verteidigen kann. Das ist mein größtes politisches Ziel und das möchte ich natürlich erreichen.
Das wird klappen. Die Themen in Sachsen und in Görlitz sind natürlich andere als die auf Bundesebene.
Teilweise andere, ja. Wir reden natürlich im nördlichen Teil meines Landkreises von dem sogenannten Strukturwandel. Und auch dort erleben wir den Strukturschwindel, wie mit Fördergeldern umgegangen wird, wie Fördergelder verteilt wird, die in der Region nicht bleiben, die hauptsächlich rausgehen, die in andere Regionen verteilt werden. Hier sehen wir natürlich auch die Energiesicherheit bedroht. Das ist natürlich wieder ein Thema für ganz Deutschland, weil natürlich Braunkohlekraftwerke die nächsten Jahre abgeschalten werden. Ja, und wir sehen natürlich auch andere Probleme, was zum Beispiel die Themen der Demografie angeht. Wir haben immer noch einen Bevölkerungswegzug. Wir wollen aber gerade im ländlichen Raum junge Familien anziehen, halten und natürlich auch sichere und bezahlbare Arbeitsplätze haben, sicheren Strom, kostengünstigen Strom. Aber auch die Infrastruktur ist uns ganz wichtig, damit der ländliche Raum nicht weiter ausblutet.
Die Braunkohle wird aufgegeben. Dafür hat der Bund 40 Milliarden Euro Strukturhilfe versprochen. Wie viel von den 40 Milliarden Euro ist denn bei Ihnen schon angekommen in Sachsen?
Ja, bislang noch gar nichts weiter. Also es beginnt ja erst. Ich sage immer so, bevor man aber den Ausstieg hätte planen sollen und wollen, hätte man müssen unbedingt, und das ist auch unsere Forderung, den Strukturwandel beginnend mit der Infrastrukturausbau. Also bevor neue Arbeitsplätze geschafft werden, braucht man Infrastruktur. Und nun wissen wir alle, wie lange es dauert, bis ein Stück Gleis gelegt wird. Das dauert Jahre, Jahrzehnte teilweise in der Planung. Aber die Kohlekraftwerke sollen 38 abgeschalten werden. Die ersten jungen Familien gehen schon weg, weil natürlich die Perspektivlosigkeit da ist. Und es gibt keine neuen Perspektiven, Unternehmen anzusiedeln. Das halte ich relativ für schwierig. Ich sage und wir fordern auch für unsere Region die Sonderwirtschaftszone. Wir brauchen dort einen Sonderstatus, Modellregion, wie man das auch immer nennen mag, ist mir völlig egal. Wir brauchen aber dort vereinfachte Bedingungen für die Unternehmen auch, die schon da sind, also die jetzt schon da sind, damit die gehalten werden können, damit die auch weiterhin Arbeitsplätze schaffen und auch sichern können.
Momentan habe ich so eher das Gefühl, man denkt, Sachsen wird so eine lustige Landschaft, Unterhaltungsparadies mit Badeseen und gefluteten Baggerseen und überall ein Café und man sitzt jetzt in der Sonne, aber das ist ja nur nicht gerade wirtschaftlich sinnvoll.
Ja, über Wirtschaft spricht in diesen Punkten eben fast keiner. Und das ist genau das, was wir kritisieren. Es wird alles investiert in Spaß und Spiel, in Radwege, in Tennishallen, in BMX-Hallen, wo ich sage, damit schafft man keine Arbeitsplätze, vor allen Dingen keine wertschöpfenden Arbeitsplätze. Wir brauchen ja Unternehmen, die Steuern bezahlen, die Steuern erbringen. Und wenn ich teilweise sehe, was im sogenannten Kohlefonds Lausitz, und wir reden von Lausitz, wo die Gelder auch hingehen, da rede ich von Projekten, die nach Wachau gehen. Das ist 23 Kilometer vor Dresden oder zum Beispiel ins RKI Wildau. Das ist liegt zwischen Berlin und Königs Wusterhausen. Das sind 420 Millionen Euro, die aus dem Kohlefonds Lausitz nach Wildau gehen. Und da erklärt mir einer, was das mit Lausitz zu tun hat und wo dann vor allen Dingen die Arbeitsplätze in der Lausitz herkommen sollen. Also das ist einfach ein Strukturschwindel. Die Bundesregierung schwindelt und belügt uns. Die Landesregierung und auch die Bundesregierung gibt hier wahrscheinlich Geschenke an ihre CDU-Freunde. Das ist der typische CDU-Filz und deswegen müsste diese Partei hauptsächlich mit abgestraft werden.
Wenn die AfD ein gutes Ergebnis hat in Sachsen, was kann sie da noch verhindern an diesem ganzen Wahnsinn?
Ja, wir wollen natürlich schon die Dinge dahin leiten, dass wir sagen, wenn schon dieser Ausstieg so geplant ist, aber wir haben ja auch gesagt, bis 38 ist ja eigentlich nicht durchsetzbar, weil wir natürlich auch Energie, vor allen Dingen sichere Energie wollen. Wir brauchen Netzgarantien und die gibt es nicht. Also wir forcieren weiterhin, wenn es überhaupt diesen Ausstieg gibt, den der LEAG, das Revierkonzept und das besagt bis 2045, bis 2050, also einen wesentlich langeren Vorlauf, um auch die Bevölkerung mitzunehmen. Es muss ja auch am Ende eine eine Strategie für die Bevölkerung da sein, damit diese sich natürlich auch darauf vorbereiten kann, dass es sozial gerecht auch abgeht. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und das geht in dieser Geschwindigkeit nicht. Noch dazu fordern ja jetzt schon einige Parteien und teilweise schon fast alle einen Ausstieg 2030. Also wir reden von den nächsten 9 Jahren. Und das ist einfach nicht durchführbar. Noch dazu auch für die Grundlast, die wir in Deutschland brauchen als Strom. Wir werden weiterhin Strom importieren müssen. Und wenn man das nicht ausgleichen kann, muss man auch darüber reden, ob Deutschland nicht endlich mal bereit ist, auch in Kernkraft zu investieren, beziehungsweise dort die Forschung anzusetzen. In ganz Europa machen das immer mehr Länder. Deutschland ist wieder Alleinstellungsmerkmal, aber so werden wir weitere Arbeitsplätze verlieren und der Strompreis wird weiter durch die Decke gehen.
Wir brauchen alternative Energien, zum Beispiel Atomkraft, sagt AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla. Er ist auch gleichzeitig Direktkandidat in Görlitz. Er ist der eine Direktkandidat der AfD-Bundestagsfraktion. Es gibt noch einen zweiten Direktkandidaten der AfD, gut 80 Kilometer westlich von Görlitz, ebenfalls in Sachsen. Dort ist Carsten Hilse im Wahlkreis Bautzen-Nains zu Hause. Er hat ebenfalls vor 4 Jahren das Direktmandat in Bautzen geholt. Hallo Herr Hilse, wie ist die Stimmung bei Ihnen in Bautzen so kurz vor der Bundestagswahl?
Ja, die Stimmung in Bautzen und im Wahlkreis ist gut, also gut für mich. Gestern wurde ja die Ergebnisse der U18-Wahl veröffentlicht und dort wurde die AfD mit knapp 34% stärkste Kraft. Natürlich entscheiden die Jugendlichen zum größten Teil selbst, aber hören natürlich in den Familien auch, was los ist, wie die Eltern denken und haben dann unter Umständen auch ihre Entscheidung danach gefällt. Ich bin viel unterwegs, habe so gut wie jeden Abend eine Infoveranstaltung. Die Säle sind voll. Am Tage bin ich, bis vor 3 Wochen plakatieren gefahren. Plakatiere nach wie vor nach. Erstens mit neuen Motiven, zum Beispiel Nein zum Impfzwang. Verteile Flugblätter en masse. Und dadurch komme ich auch sehr viel mit den Menschen ins Gespräch und die Meinungen und das, was die Leute mir sagen, stimmen mich eigentlich hoffnungsfroh, will ich es mal sagen, dass ich das Direktmandat wiederhole.
Also es läuft bei Ihnen in Bautzen. Sie sind ja umweltpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und Sie machen ja immer wieder gern darauf aufmerksam, die Grünen irren schon bei Ihrem Wahlkampf mit den Begrifflichkeiten, denn Klima kann man nicht schützen. Wie meinen Sie das?
Die Grünen verwechseln ja ganz gern mal Umweltschutz mit Klimaschutz. Und der Klimaschutz wird ja ganz groß geschrieben, obwohl die meisten Menschen mit gesundem Menschenverstand wissen, dass man Klima nicht schützen kann. Das würde bedeuten, dass man das Wetter schützen müsste, weil laut Definition der Weltorganisation für Meteorologie ist das Klima oder sind das Klima lokale Wetterdaten über 30 Jahre erhoben und gemittelt. Und demzufolge müsste man ja dann das Wetter schützen oder ändern können, um das Klima zu schützen. Das ist vollkommen absurd. Und diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen, die haben eigentlich mit Umweltschutz gar nichts zu tun, weil für die Grünen, eigentlich für alle Parteien, für alle grünen Parteien, und da zähle ich die Linken, die SPD, die CDU, die FDP mit dazu, versuchen, das Klima zu schützen, indem sie sogenannte erneuerbare Energien installieren, zum Beispiel sehr große Windindustrieanlagen. Und die haben nun mit Umweltschutz überhaupt nichts zu tun. Da werden also quadratkilometerweise werden für diese Windindustrieanlagen also Wälder gerodet. Da der NABU sagt, dass jährlich 200.000 Vögel und 200.000 Fledermäuse diesen Windindustrieanlagen zum Opfer fallen.
Windräder also als Tierschredderanlagen, da hat man zwar den Windstrom, aber keine Vögel mehr. Ganz abgesehen davon, dass es für das Weltklima nicht viel bringt, wenn wir in Deutschland tatsächlich alle Kohlekraftwerke abschalten, wie Sie ja immer vorrechnen.
Wenn wir uns anschauen, was es für einen Einfluss aufs Weltklima hätte, wenn die Hypothese stimmte, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflusst, dann ist es vollkommen absurd. Wenn wir alle Kohlekraftwerke innerhalb Jahresfrist schließen würden oder abstellen würden, dann würden wir die hypothetische Erderwärmung um gerade mal 0,00028 Grad Celsius verringern. Das sind übrigens die Formeln des IPCC und für diesen aberwitzig geringen Wert, der weder fühlbar nicht und auch nicht messbar ist, sondern nur errechenbar. Nur einen einzigen Arbeitsplatz auszugeben, nur einen einzigen Cent auszugeben, ist wirtschaftlicher Unsinn.
Kein Geld für blödsinnige Umweltmaßnahmen. Zum Schluss, wie immer, Deutschland aber normal. Was heißt das für Carsten Hilse?
Früher war es einfach normal, dass man sich mit Leuten trifft, dass man die umarmt, dass man denen guten Tag sagt, dass man in die Gaststätte geht, dass man ins Theater geht, dass man eben nicht irgendeinen Stofffetzen vor dem Gesicht tragen muss, weil man vermeintlich bedroht wird durch Viren. Wir wollen mindestens den Zustand, den wir vor 2 Jahren hatten. Aber es sind ja noch viele andere Sachen. Also es ist einfach nicht normal, dass man Millionen Menschen illegal ins Land einreisen lässt, die zum allergrößten Teil dann unsere Sozialsysteme belasten. Es ist auch nicht normal, dass wir eben eine funktionierende Stromwirtschaft, Stromerzeugungswirtschaft quasi abschalten, weil wir die Kohlekraftwerke und die Kernkraftwerke abschalten. Und es ist eben auch nicht normal, dass die Spritpreise zum Beispiel in den nächsten Jahren um mindestens 70%, ich glaube, das ist sogar noch zu gering gestapelt, um mindestens 70% steigen. Das ist alles nicht mehr normal und es ist auch nicht normal, dass die Menschen bis zum 12. Juli nur für den Staat arbeiten gehen. Das ist nicht normal. Wir wollen Normalität. Wir wollen, dass die Menschen von ihrer Hände Arbeit gut leben können, dass sie frei leben können, dass sie nicht gegängelt werden durch Verbote, sondern ihr Leben selbstverantwortlich bestimmen können.
Vielen Dank an Carsten Hilse, umweltpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und Direktkandidat in Bautzen. Er hat diesen Wahlkreis vor 4 Jahren geholt und will Bautzen natürlich jetzt auch wieder gewinnen. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Carsten Hilse und Tino Chrupalla, der Spitzenkandidat. Beide können Sie in den nächsten Deutschen Bundestag wählen am Sonntag. Gehen Sie bitte alle auf Nummer sicher und geben Sie alle Stimmen der AfD. Manchmal wird noch ein Landesparlament am Sonntag mitgewählt oder auch ein Bürgermeister oder vielleicht auch ein Landrat. Manche machen 2 Kreuze, in Berlin müssen Sie sogar 5 machen. Schauen Sie nach den Kandidaten der AfD und geben Sie denen Ihre Stimme für Deutschland. Aber nochmal. Hier ist 7 Tage Deutschland, der AfD-Podcast. 2 Tage vor der Wahl und es gibt x-tausend Menschen in ganz Deutschland, die sich noch nicht entschieden haben. Da kommen Sie alle ins Spiel, als unverzichtbar wichtige Wahlhelfer für die AfD. Ob in der Familie oder im Bekanntenkreis, sagen Sie offen, dass Sie für die Freiheit, für die Grundrechte, für die Meinungsfreiheit, für eine vernünftige Energiepolitik, für bezahlbaren Sprit an der Tanke, für die Rechtsstaatlichkeit und noch für vieles mehr eintreten und genau deswegen uns, die AfD, wählen. Wie kann man Unentschlossene jetzt noch für die AfD begeistern? Was meinen Sie?
Nur die AfD hat die deutschen Interessen noch im Auge, die von den schwarz-rot-grünen Einheitsparteien schon längst aus dem Auge verloren worden sind.
Du wirst heulen, wenn du deine Stimme den Altparteien gibst.
Man muss den Leuten versuchen klarzumachen, dass unser Wohlstand direkt damit zusammenhängt, wie gut es unserer Wirtschaft geht. Und wenn die Altparteien versuchen, die wichtigsten Standbeine unserer industriellen Basis auf dem Altar der Klimareligion zu opfern, dass es uns dann zwangsläufig nicht mehr gut gehen kann. Und somit bleibt nur die Alternative wählbar.
Wer in 2 Jahren noch eine warme Stube und eventuell sogar noch ein Auto fahren möchte, der sollte dringendst die AfD wählen.
Entweder du wählst ein Weiter-so oder du willst, dass unser Land wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird.
In meiner Familie habe ich das Argument zum Beispiel gebracht, um die AfD zu wählen, wer sich in Zukunft das Autofahren noch leisten möchte und keine GEZ-Zwangsgebühren so hohe bezahlen möchte, der wählt doch bitte im September die AfD.
Wenn er nicht wählen sollte oder sie, ja, und dann nicht die AfD wählt, dass es dann mit unser kleines, altes Deutschland ganz jämmerlich zugrunde gehen wird.
Hi, bist du noch unsicher? Du weißt nicht, was du wählen sollst? Ja, findest du gut, wie es gerade läuft? Nicht? Na dann AfD.
So wird das was mit einem sehr guten Ergebnis für die AfD. Fehlt nur noch eines, nämlich die Wahlbeobachtung. Was kann jeder Einzelne von uns tun, um sicherzustellen, dass keine Stimmen für die AfD unter den Tisch fallen? Sie erinnern sich, eine Frage aus der vergangenen Woche.
Wie kann ich euch helfen, weil ich wieder die Befürchtung habe, dass wieder Wahlzettel verschwinden werden, ja, am 26. Was hat man für Rechte oder wie kann ich unterstützen als Wahlhelfer zum Zählen der Zettel oder so? Muss man da besondere Voraussetzungen haben oder kann man sich einfach melden? Ist das zu früh oder ist das noch schon jetzt schon viel zu spät, sich da anzumelden? Ja, da bräuchte ich allgemein mal bitte ein paar Infos. Das wäre echt super.
Genau das klären wir jetzt mit Benjamin Mennerich aus Hamburg, ausgewiesener Experte in Sachen Wahlbeobachtung. Herr Mennerich ist Kommunalpolitiker und Bundestagskandidat der AfD, der selber auch Wahlbeobachter schult. Hallo Herr Mennerich, greifen wir die Frage gleich auf. Welche Rechte hat jeder Deutsche am Wahlabend?
Also zwei Dinge sind jetzt bei der Kontrolle des Wahlergebnisses von besonderer Bedeutung. Das eine wäre die Wahlbeobachtung. Dieses Recht haben selbstverständlich alle Deutschen, aber überhaupt alle Menschen auf dem Planeten. Denn unsere Wahlen sind nach wie vor öffentlich. Das heißt, ein jeder kann jederzeit den Wahlprozess von der Öffnung des Wahllokals bis zum Ende der Auszählung und der vorläufigen Verkündung des Wahlergebnisses beobachten und live vor Ort sein. Darüber hinaus kann man als Wahlberechtigter in Deutschland auch Wahlhelfer sein. Das heißt, zu den Personen gehören, die im Wahllokal die Stimmzettel ausgeben und nach Schluss der Wahl und Schließung des Wahllokals diese auch mit auszählen.
Ist denn das, Herr Mennerich, nicht ein bisschen spät, sich jetzt als Wahlhelfer zu melden? Ich gehe mal davon aus, dass das ja auch ein leichter bürokratischer Prozess ist, eine Registrierung, dann wird man dazu ernannt. Kann man jetzt wenige Tage vor der Wahl noch Wahlhelfer werden?
Im Regelfall ist natürlich wenige Tage vor der Wahl das Kontingent schon voll belegt. Aber es entstehen immer wieder Lücken durch Krankheit oder andere Ausfälle, sodass man sich noch auf eine Warteliste setzen lassen kann, um dann gegebenenfalls nachzurücken.
Ich möchte trotzdem noch mal sehr gerne nachhaken, was die Wahlbeobachtung angeht. Sie haben gesagt, man kann das den ganzen Tag über tun, von der Öffnung der Wahllokale bis zum Ende der Stimmauszählung. Es wird doch aber in den meisten Fällen so sein, dass die Menschen erst mit Beginn der Stimmauszählung die Wahlbeobachtung anfangen, also um 18 Uhr. Wie sieht das aus? Wo muss man da sein? Bei wem muss man sich melden, damit die Türen des Wahllokales nicht verschlossen sind und man dann plötzlich um 18.01 Uhr davor steht?
Die Türen des Wahllokales dürfen gar nicht verschlossen sein. Es passiert häufig aus, ich sage jetzt mal, organisatorischen Gründen, dass um 18 Uhr kurzzeitig die Tür zugemacht wird, um damit auch das Ende des Wahlprozesses quasi deutlich zu machen, damit keiner mehr kurz danach noch zum Stimme abgeben ins Wahllokal hineinkommt. Alle, die bis 18 Uhr das Wahllokal betreten haben, dürfen nämlich noch ihre Stimme abgeben. Sobald die Auszählung der Stimmen jedoch beginnt, muss das Wahllokal wieder geöffnet werden, sodass vom Beginn des Ausschüttens der Stimmzettel auf einem Auszähltisch auch Wahlbeobachter wieder die Möglichkeit haben, das Ganze live zu beobachten und auch festzustellen, ob oder ob nicht noch Stimmzettel von woanders dazugekommen sind.
Welche Corona-Regeln gilt es denn im Wahllokal zu beachten? Kann es sein, dass derjenige, der beobachten möchte, sagen wir mal, in die hinterste Ecke geschickt wird, unter Bezug auf Corona-Regeln und ihm gesagt wird, halten Sie bitte die Abstände ein, die allerdings so groß gewählt sind, dass er eventuell gar nicht sehen kann, was da gezählt wird?
Dieses Phänomen hatten wir auch schon vor Corona immer wieder. Einige Wahlvorstände sind besonders empfindlich, wenn es darum geht, Wahlbeobachtung durchzuführen. Annahmsweise, weil sie von einer anderen politischen Richtung kommen als die Wahlbeobachter oder das zumindest so glauben. Aber die Abstände müssen natürlich so gewählt sein, dass man als Wahlbeobachter die Möglichkeit hat, die Stimmauszählung wirklich zu beobachten. Ich halte daher die Abstände, die jetzt im Rahmen der sozialen Vereinzelung vorgesehen sind, von etwa 1,5 bis 2 Metern, für durchaus realistisch. Das ermöglicht es einem auch wirklich zu sehen, wo die Kreuzchen auf den Wahlzetteln sind.
Nun hat der Wahlbeobachter was beobachtet, nämlich dass eventuell eine Stimme für welche Partei auch immer nicht korrekt gezählt worden ist. Wie ist das Prozedere? Was muss der als erstes machen? Die Leute im Wahllokal ansprechen oder das nach extern tragen?
Meine eigenen Wahlbeobachtungserfahrungen sehen folgendermaßen aus. Als erstes spreche ich den Vorstand des Wahllokales persönlich an und teile ihm mit, dass ich dort als Wahlbeobachter zugegen sein werde, damit er auch im Bilde ist. Das gebietet die Höflichkeit, verpflichtend ist das allerdings nicht. Sobald man dann tatsächlich eine Frage hat oder einen Missstand erkannt zu haben glaubt, dann habe ich persönlich auch mit dem Wahlvorstand gesprochen und habe kurz höflich nachgefragt. Dann wurde mir entweder erklärt, was dort gerade geschehen ist, oder im Zweifelsfall wurde dementsprechend auch ein bisschen umgebaut, damit das Ganze ordentlicher ablief, als es zuvor abgelaufen ist. Sollte darauf dann allerdings nicht eingegangen werden, hat man als Beobachter erstmal nur die Möglichkeit, sich seine Notizen zu machen. Wäre es ein gröblicher Verstoß, der sofort abgestellt werden muss, hat man wieder die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Ansonsten kann man das Ganze dann als Meldung bei der Behörde später abgeben und dann sollte das an und für sich auch überprüft werden im Nachgang an die Auszählung.
Ist es in Ihrer Einschätzung, Herr Mennerich, tatsächlich wichtig, Wahlbeobachtung zu machen? Müsste die AfD dafür sorgen, dass in jedem Wahllokal ein Wahlbeobachter ist?
Wichtig ist es auf jeden Fall. Bei allen Wahlen, die seit es die AfD gibt, stattgefunden haben, hat es Unregelmäßigkeiten gegeben, die zulasten der AfD gegangen sind. Das viele Auftreten lässt sich auch nicht gänzlich vermeiden. Die Wahlen werden von Menschen durchgeführt und Menschen machen Fehler. Da aber die Unregelmäßigkeiten grundsätzlich zulasten der AfD gegangen sind, lässt sich schon vermuten, dass dort mit Vorsatz gehandelt worden ist. Also wann immer möglich, sollte man sich diese Stunden Zeit nehmen, insbesondere ab 18 Uhr, wenn die Auszählung beginnt, denn das ist die heiße Phase, in der es tatsächlich möglich ist, das Ergebnis des Wahllokales mit zu beeinflussen.
Informationen von Benjamin Mennerich aus Hamburg, Kommunalpolitiker und Bundestagskandidat der AfD. Hätten wir diese Frage also auch beantwortet. Nun ist fast alles gesagt. Wir haben Ihnen in den vergangenen Wochen die Kandidaten aus allen Ländern vorgestellt. Wir haben über die Themen und Chancen unserer AfD gesprochen. Jetzt gilt es. Gehen Sie bitte alle am Sonntag zur Wahl. Nehmen Sie die ganze Familie mit, Großeltern und den wahlberechtigten Nachwuchs. Aktivieren Sie Freunde, Bekannte, Familie. Persönlich oder vielleicht auch über Ihre sozialen Medien. Schicken Sie ein WhatsApp rum oder posten Sie es bei Facebook. Machen Sie allen klar, wie wichtig diese Wahl für Deutschland ist. Machen Sie ihnen klar, dass es nur mit der AfD ein Zurück zur Normalität geben wird. Und dann drücken wir alle gemeinsam die Daumen. Mit uns können Sie ganz nah dran sein. Bei AfD Kompakt und bei YouTube übertragen wir den ganzen Abend live für Sie von der AfD-Wahlparty in Berlin. Erleben Sie Kandidaten und AfD-Politiker aus ganz Deutschland live vor unseren Kameras. Die Links, die Sie direkt zu den Livestreams führen, finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Das war's von mir für heute. Ich bin Detlef Frier im AfD-Hauptstadtstudio. Ich wünsche Ihnen allen jetzt eine gute Wahl. Machen Sie es gut.